Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid heute Abend zum Vortrag Elektronikdesign mit Mikrocontrollern. Ich werde wahrscheinlich relativ viel Denglisch dazwischen drin reden. Ich habe versucht, die Folien auf Deutsch zu machen, aber es kann durchaus sein, dass ich bei den Begriffen relativ häufig auf irgendwelche komischen Wörter komme. Dann fragt einfach dazwischen, dann versuche ich das nochmal zu erläutern. Generell Zwischenfragen gerne, Diskussionen dann im Anschluss, würde ich vorschlagen. Da muss ich einen anderen Kopf drücken. Das ist so grob die Übersicht, was wir heute machen wollen. Im Prinzip rausfinden, welche MCU, Microcontroller Unit, möchte man denn überhaupt nutzen. Wie findet man raus, was man über diese Daten, über diese CPU wissen will aus dem Datenblatt, also wie liest man so ein Datenblatt am effektivsten. Und dann gucken wir uns halt ein paar Sachen an, wie designt man denn den Schaltplan für so einen Mikrocontroller im Prinzip drumherum. Was sind so die typischen Dinge, auf die man so achten muss. Dann gehe ich noch kurz darauf ein, was solche modernen Controller so typischerweise heute halt in Features haben, über die man Bescheid wissen sollte, dass es die gibt, über die sehr praktisch sind. Und ganz zum Schluss, weil das ja häufig auch hier immer ein Thema ist, Security von Mikrocontroller-Dingen. Ich habe hier mal so einen Schaltplan von, das ist eine Schaltplanseite von einem kompletten Projekt, aber das ist halt die Schaltplanseite, auf der die MCU ist, also das ist der Block hier in der Mitte. Ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann, da steht oben ATSAM-E54 dran. Das ist eine Cortex-M4-CPU, die man von Atmel kaufen kann, beziehungsweise mittlerweile Microchip. Man sieht auch, dass die durchaus einige Pins hier insgesamt dran hat, an denen Dinge verbunden sind. Genau, und so die interessanten Punkte, die man hier so sehen kann, ist, hier unten ist so ein Debugging-Konnektor dran. Da sind hier die Netze hier, da steht SWDIO, die sind dann irgendwo, hier tauchen die nochmal auf. Die sind, damit der Schaltplan hübsch ist, nicht als komplette Leiterbahn gemalt, sondern quasi als Labels gemacht, damit man da ein bisschen Übersicht hat. Anderer wichtiger Punkt ist, hier ist ein Quarz für die Taktversorgung der CPU. Und auf der linken Seite hier, da sind ziemlich viele Kondensatoren, die alle an den gleichen Spannungsrails im Prinzip dranhängen. Das sind die sogenannten Decoupling Capacitors. Da muss man möglicherweise an jedem Pin des Controllers, also ihr habt mehrere Muscle-Pins, das sieht man hier im Schaltplan nicht. Das ist ein Keycap gezeichnet, das erlaubt Pin-Stacking, also das sind in Wirklichkeit mehr als diese zwei Pins, an der Masse angeschlossen ist. Das sind eher so 10 Pins an der CPU. Gleiches gilt für Versorgungsspannung, also ganz oben komme ich das mit dem Finger nicht hin, aber da sieht man auch, dass so drei verschiedene Spannungsrails an diese CPU im Prinzip angeschlossen sind. Was man auch noch hier sehen kann, ich habe hier so ein paar Notations mit dazu gemacht. Muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber sowas bietet sich auch irgendwie immer an, wenn man gerade dabei ist, sowas zu entwickeln, dass man sich halt auch irgendwie aufschreibt, was so grob die Idee hinten dran war. Warum hat man welche Dinge wie verbunden? Damit man das auch mal nachvollziehen kann. Ansonsten ist da noch drauf, irgendwie da oben, das ist so ein Flash-Chip, aus dem man noch dann irgendwelche externe Daten speichern kann. Oben links, das ist ein Schalter für Dinge zu konfigurieren. Das war es so im Groben und Ganzen. Die weiteren Dinge sind, damit diese Schaltung hier, also das ist im Prinzip, die Schaltung, die man hier sieht, wäre im Prinzip lauffähig, so wie sie ist. Da fehlt vielleicht nur quasi die ganzen Anschlüsse zu den eigentlichen Dingen, die auf dem Board drauf sind. Also irgendwie in Verbinder zur LAN-Buchse oder so ein Kram. Wie wählt man jetzt so eine MCU aus? Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich gehe häufig danach und gucke mir an, welche Bibliotheken habe ich überhaupt, um mit dem Ding laufen zu können. Gerade wenn man dann irgendwie aus der Open-Source-Ecke kommt, möchte man halt nach Möglichkeit irgendwie eine Möglichkeit haben, das Ding mit freien Tools programmieren zu können. Man möchte eine IDE haben, die möglichst einfach benutzbar ist. Codebeispiele sind super hilfreich. Und wenn man zu neue CPUs nimmt, also welche, die irgendwie vor einem Monat rausgekommen sind, dann ist das in Umständen gar nicht so gut. In der Open-Source-Welt Hardware-Hacker-Area wird man häufig diese STM32-TPUs finden, weil es da eine relativ gute Open-Source-Bibliothek so gibt. Ansonsten bieten Hersteller immer relativ viel Dinge mit der CPU heutzutage an, aber man sollte sich natürlich auch mal angucken, wie gut die wirklich sind. Dann möchte man sich natürlich angucken, wie schnell muss die CPU eigentlich sein, also welche Anforderungen habe ich denn an die Sache, die ich dann nachher mit nutzen möchte und wie viel Strom verbraucht ich dabei, falls Stromverbrauch ein Thema ist. Üblicherweise hat man in einer Kategorie von CPU auch verschiedene Größen von RAM und Flash, was hauptsächlich dann den Preis skaliert. Da habe ich gleich nochmal eine Folie drauf, wo man das sehen kann. Dann ist die Frage, wie viele Dinge kann ich überhaupt daran anschließen? Also die meisten CPUs haben in irgendeiner Art und Weise I2C-Schnittstellen oder SPI, kommen die häufig mit mehreren. Aber so Ethernet ist nicht Standard oder zum Beispiel CAN-Bus findet man häufig, aber ist nicht überall dran. Und möglicherweise braucht man das für das Projekt. Genau, zum Schluss noch der oberste Punkt, den ich da geschrieben habe. Eval-Boards. Je nachdem, wie das Budget ist und was das Ziel von so einer Entwicklung ist, fängt man unter Umständen optimalerweise damit an, dass man einfach vom Hersteller das Evaluation Board kauft. Weil man daran direkt mal rumspielen kann. Ich habe hier mal so ein, die Auflösung ist großartig, ein paar verschiedene Evaluation Boards mal gezeigt. Das hier kennen vielleicht ein paar Leute, das ist das STM32 Discovery Board. Oben links ein Arduino ist im Prinzip auch ein Evaluation Board, also damit kann man ein ATI Mega 8 evaluieren. Oben rechts das blaue, das ist für so eine ACMEL-CPU, ich glaube das ist auch das für das, den E54, also ATSAM E54, das Evaluation Board. Das ist im Prinzip featuremäßig ungefähr so ähnlich wie das Discovery Board, das heißt da sind ein paar Pinheaders drauf, mal ein Taster, ein, zwei LEDs. Und vor allem Schnittstellen. Das hat zum Beispiel auch direkt mal ein LAN-Port mit drauf. Das heißt, ich kann direkt irgendwie loslegen und versuchen, Software dafür zu schreiben. Und wenn das soweit klappt, dann anfangen, mein eigenes Schaltplan-Design zu machen. Und hier mal als krasses Gegenbeispiel. Das ist ein Evaluation Board, wo für jeden 8-Bit-Port ist ein Taster und eine LED drauf. Sieht man jetzt bei dieser Auflösung nicht so super gut. Und noch diverse andere Dinge, die man alle mit BIP-Schaltern an- und abkoppeln kann an die CPU. Das lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man wirklich vorhat, mit der CPU auch mehrere Designs zu machen. Sowas, die sind dann auch schon eher teurer. Also so ein Discovery-Board, ich glaube, das bekommt man für einen Zehner in der Größenordnung, je nachdem welches. Da ist man eigentlich schon relativ schnell dabei. Ja, genau, hier mal als Beispiel das X-Plane Pro Board von ACMEL, das dann Größenordnung schon direkt mal 80 Euro kostet. Das von anderen Herstellern teilweise günstiger. Das kommt halt mit relativ viel Dokumentation, also kann man schon ganz gut mitarbeiten. Dann habe ich hier mal verglichen, wenn man so eine CPU hat, also wenn man sich beispielsweise mal auf eine Familie festgelegt hat, man mag so ein STM32F1 haben und dann mal guckt, was so die günstigsten also und die teuersten sind in dieser Familie. Und dann sieht man auch schon, da gibt es ganz viele verschiedene Ausstattungen mit Speicher, also mit Flash-Speicher, mit RAM. Da sieht man auch an dem Package, dass das von 36 bis, da ist sogar noch eins unten drunter, mehr als 144 Pins skaliert. Und innerhalb dieser Familie kann man dann mehr oder weniger frei wählen, wenn man dann grob weiß, wie viele Pins brauche ich für meine Anwendung. Bei Flash und RAM kann man das häufig so machen, dass man zu Beginn von so einem Entwicklungszyklus einfach den größten Kauf, den es gibt, im Rahmen der Anzahl der Pins, die man haben möchte. Und später, wenn sich dann rausstellt, ja, so viel RAM oder Flash brauche ich nicht und ich gehe in die Produktion mit sowas, weil ich möchte mehrere bauen, dann kauft man entsprechend die CPU, die weniger davon hat und entsprechend günstiger wird. Also sieht man auch hier, dass das irgendwie von 3 Dollar bis 12 Dollar skaliert, aber dementsprechend halt auch irgendwie ein bisschen mehr Features drin sind. Die ist dreimal so schnell, hat anstatt 32 Kilobyte 1 Megabyte Flash-Speicher intern für Programmcode, viel mehr IOs und dann noch entsprechend mehr Peripherals, also wie hier aufgeführt ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier in dieser, bei der F1 CPU ist, selbst die größte von denen bietet kein Ethernet. Das heißt, wenn man irgendwie dann Ethernet anbinden will, muss man das mit einem externen Chip machen, was prinzipiell möglich ist. Oder man muss in die nächst höhere Klasse CPUs gehen, selber Hersteller, anderer Hersteller, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Kommen wir zum Datenblatt. Ich habe mal hier aufgeschrieben, das ist das Datenblatt für den Chip, den wir gerade hatten, den STM32F1. Das hat 96 Seiten und 8 Sektionen. Könnte man sagen, das ist überschaubar. Das ist aber halt zu wenig. Das ist nicht das komplette volle Datenblatt. Das ist für die Atmel-CPU, wo ich auch das Eval-Board gezeigt habe, das ist eher so die Größenordnung von Seiten, die ein typisches Datenblatt hat. Von STM müsste man entsprechend dann die Subdatenblätter sich besorgen. Da gibt es dann halt quasi für jeden einzelnen Punkt von Feature, die CPU hat, gibt es nochmal ein extra Datenblatt, in das man reingucken kann. Also zum Beispiel eines nur für SPI, wie das komplett beschrieben ist. Das sind dann vielleicht auch nochmal 100 Seiten. Und die muss man sich dann alle, also je nachdem, was man dann machen möchte, anschauen mal zumindest. Das heißt dann häufig, es gibt quasi so ein Family Data Sheet. Das heißt, mehrere CPUs haben das gleiche Datenblatt, weil die im Prinzip identisch sind, außer Speicherausstattung beispielsweise. Oder eine CPU hat zum Beispiel eine gewisse Peripherie nicht. Dann kann man das trotzdem komplett alles in dem Datenblatt beschreiben und einmal in der Tabelle sagen, ja, folgendes geht aber auf CPU X nicht, weil die das schlicht und ergreifend einfach nicht hat. Dann gibt es häufig Application Notes zusätzlich zu den Datenblättern, in deren konkrete Anwendungen beschrieben sind, zum Beispiel, wie schließe ich eine Kamera an diesen Chip an. Und dann ist da meistens auch ein Schaltplanbeispiel dabei, häufig gibt es Code-Beispiele zu den Application Notes. Das lohnt sich also auf jeden Fall nach Application Notes zu suchen. Avatars gibt es auch. Das kommt schon mal vor, dass quasi ein Datenblatt nicht korrigiert wird, aber eine Errata dazu released wird. Und das sind manchmal auch ganz schlimme Dinge, dass da einfach steht, ja, Funktion X funktioniert einfach nicht. Weil die nach dem Designprozess, nach dem Tape-Out vom Silikon festgestellt haben, ja, es ist halt irgendwie kaputt. Datenblätter selbst haben auch Revision Histories für die Chips. Also wenn man dann auf den Chip mal genau drauf guckt, hat der auch verschiedene Revisionen, wie man die kaufen kann. Das sieht man auch beim Hersteller, also beim Distributor, wenn man die kauft. Das kommt auch öfters vor, dass man da dann mal genau gucken muss, welche Revision man hat, weil in Revision A noch ein Fehler war, der in Revision C gefixt wurde. Lohnt sich so ein Datenblatt auszudrucken? Im Allgemeinen nein. Was ich häufig mache, ist einzelne Seiten ausdrucken, weil dann kann man Annotations mit dazu schreiben, gerade wenn man ganz konkret an einem Thema arbeitet und dort irgendwelche Probleme lösen möchte, dann lohnt sich das schon mal ein, zwei Seiten auszudrucken. Aber gerade hier 1700 Seiten, das ist auch so viel, das irgendwie sinnvoll durchzublättern. Das ist so eine Seite, die man im Datenblatt als erstes mal suchen sollte. Die gibt es in jedem Datenblatt in mehr oder weniger, auch nicht nur für CPUs, sondern auch für alle möglichen anderen Chips. Das Absolute Maximum Ratings, das sind im Prinzip die Werte, wenn man die überschreitet, heißt das, dass der Chip permanenten Schaden nehmen kann. Das ist dann häufig Supply Voltage oder Strom für gewisse Pins oder aufs komplette Device insgesamt gezählt. Da muss man dann einfach mal drüber lesen auf die Schnelle. Ich meine, häufig ist das relativ unkritisch, weil da steht jetzt zum Beispiel, dass 3,8 Volt sollte man nicht überschreiten. Wenn man die CPU mit 3,3 Volt betreibt, ist das natürlich unkritisch. Aber gerade so Ströme, wenn man mal einfach beschließt, ich mache einfach mal eine High-Power-LED an den Pin dran, das wird schon irgendwie klappen, dann ist man schnell an der Stelle, wo das nicht mehr funktioniert. Auch ganz interessant ist diese Angabe. Wenn man zum Beispiel beschließt, mal 5 Volt Logik an einem 3,3 Volt Chip zu betreiben, kann man machen, wenn man aufpasst, aber man läuft halt auch häufig dann in diese Begrenzung hier rein. In so einem Datenblatt sind viele Bilder, das lohnt sich total, die einfach mal anzusehen, wenn man da mal so drüber blättert. Einfach im PDF-Viewer so drüber scrollen und gucken, was taucht da überhaupt so an Bildern auf. Das sind häufig so Blockschaltbilder, wie man hier sieht. Da ist zum Beispiel das linke hier, ist für ein Timer-Counter-Modul. Da kann man also hier irgendwie sehen, hier ist irgendwie so ein Counter. Und kann dann halt schon sehen, wie die Signale intern von diesem Clock laufen und hat dann auch eine grobe Idee davon, wie sowas überhaupt funktionieren kann, wenn man das dann nutzen möchte. Also die Dinger sind meiner Meinung nach wirklich Gold wert und sollte man sich dann schon anschauen. Hier das andere Beispiel ist, wie ein Input-Pin tatsächlich aussieht in einer CPU. Also man kann hier sehen, da sind zwei FETs, halt High-Side- und Low-Side-Switches, für den eigentlichen Pin, was hier an dem Pad ist, zu schalten. Da sieht man, wie der Pull-Up funktioniert. Man sieht zum Beispiel, dass Analog-Input eigentlich gar nichts mehr mit dieser MUX-Konfiguration hier zu tun hat, sondern dass es irgendwie direkt angeschlossen ist. Das ist irgendwie schon ganz, ganz hilfreich, das mal zu sehen, wenn man sich eigentlich fragt, wie programmiere ich denn dieses Ding eigentlich? Dann immer erstmal Bilder gucken. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich nicht so gut lesen. Man sieht hier so ein bisschen... Datenblätter haben üblicherweise ein gutes Inhaltsverzeichnis, die sauber durchnummeriert sind. Und da im Prinzip lohnt es sich halt quasi erstmal den Oberpunkt zu gucken, da ist so eine Überschrift, da gibt es auch irgendwie so einen Overview-Punkt und dann Features. Und die liest man einfach mal zuerst, um mal so eine grobe Idee zu bekommen, wie funktioniert jetzt in dem Fall dieses SPI-Modul überhaupt. Da ist zum Beispiel auch ein Block drin, der heißt Functional Dependencies. Da steht dann drin, damit das SPI-Modul funktioniert, braucht es Strom, man muss einen Strom anschalten und es braucht eine Glock, man muss eine Glock zuweisen. Das sind irgendwie dann auch ein paar Dinge, die man reinprogrammieren muss, ohne die funktioniert es halt nicht. Und dann gibt es häufig so eine Registerübersicht als Tabelle. Das ist im Prinzip das Programmierinterface für so ein Modul, so ein Peripherie-Modul. Und da kann man dann auch mal reingucken, also man sieht auch, die sind alle blau, die ganzen Dinger sind verlinkt, das heißt, ich kann hier direkt draufklicken in meinem PDF-Viewer und bekomme dann auch die Beschreibung, um dann halt mal rauszufinden, was bedeutet eigentlich hier das Control-D-Bit im Sync-Busy-Register. Da kann man sich im Prinzip auch, modernere Datenblätter haben wirklich viele Kreuzverweise, wo man einfach durchklicken kann. Wobei eben bei dem Beispiel waren, man muss Power anschalten, häufig ist da dann einfach ein Link zum Power Manager auch drin. Das heißt, man klickt den an und ist nochmal in einem komplett anderen Bereich vom Datenblatt, das einem erklärt, wie man den Power Manager in sinnvoller Weise benutzt. Genau, hier habe ich mal auch so einen Registerausschnitt im Detail mal gezeigt. Die gibt es im Prinzip für jedes Register in dem Datenblatt und das sind echt viele. Also ich würde sagen, von den 1700 Seiten sind wahrscheinlich schon 1000 Seiten allein diese Register-Description. Je nachdem, was man wissen will, kann man einfach drüber lesen. Wenn man aber jetzt irgendwie ein konkretes Problem mit einer Peripherie hat, dann ist das halt im Prinzip dann der Punkt, wo man dann nachsuchen sollte. Hier auch zum Beispiel mal ein interessantes Detail. Hier gibt es dieses Depo und das Dopo-Bereich, wo man Dinge reinschreiben kann. Das ist so ein hübsches Ding, was die neueren, also letzten 4-5 Jahre von den Apple-CPUs erlauben. Man hat Pin-Muxe für die seriellen Pin und kann die im Prinzip komplett frei zuteilen, wo jetzt zum Beispiel bei einem SPI-Bus MOSI oder MISO sein soll. Das kann man über diese Einstellungen beliebig muxen. Das ist super hilfreich, wenn man sich das im Vorfeld anguckt und sein Schaltplan-Layout entspricht. Also man kann das Schaltplan entsprechend anpassen, den Optionen nach, dass man möglichst wenig zu routen hat am Schluss. Was mich dann auch direkt zu dieser Pin-Mux-Tabelle bringt, das ist auch aus dem Apple-Datenblatt. Hier in der Spalte die Namen der Pins. Dann sind hier die Pin-Nummern, beziehungsweise für ein Voltage Array Chips sind halt hier die heißt nicht Nummern, sondern Indizes, keine Ahnung. Also für verschiedene Packages, wo die Pins sind, dann sieht man zum Beispiel auch, dass PG12 in dem 48-Pin-Package einfach gar nicht existiert. Das heißt, wenn ich den im 48-Pin-Package habe, sollte ich nach Möglichkeit keine Funktion davon benutzen. Das funktioniert dann nicht. Und hier sieht man dann im Prinzip, also wenn ich dann einen Pin habe, kann ich mir angucken, was kann der Pin eigentlich überhaupt alles unterstützen. Hier haben wir zum Beispiel Pins, die können CAN-Bus unterstützen. Und angenommen, ich habe jetzt vor, den CAN-Bus mit meinem Produkt, mit meinem Projekt zu nutzen, dann gehe ich mal hier durch die Pin-Tabelle durch und gucke, wo kann der CAN-Bus überhaupt sein, auf welchen Pins. Die meisten Funktionen haben mehrere Optionen. Der CAN-Bus tatsächlich auf dem Chip nur eine. Es gibt zwei CAN-Bus, es gibt CAN-Bus 1 und 0. Der 0 ist jetzt gerade, ich habe gerade gelogen. CAN-Bus 1 kann hier TX und TX kann auch hier sein. Also kann man sich aussuchen, ob man das Paar haben möchte oder das Paar. Entsprechend. Es kann sein, dass CAN 0 nur an einer Stelle ist. Irgendwas habe ich dann im Hinterkopf. Anderes Beispiel, man kann zum Beispiel sehen, dass fast alle Pins in irgendeiner Art und Weise einen Timer-Counter-Output haben können. Und wir auch einen Input. Analog-Pins sind jetzt nicht überall so viel verfügbar scheinbar. Aber alle Pins können irgendwie einen externen Interrupt unterstützen. In den Interrupt-Controller rein. Und diese Serkom-Dinge sind auch relativ häufig verbreitet. Mit Serkom kann man auf diesen Apnoe-Chips I2C, SPI, UART, hab ich was vergessen, ich glaube, das sind drei Hauptdinge, die man damit machen kann. Das heißt, und dann sieht man auch, dass Pad 0, 1, 2, 3, sind immer vier Pads maximal, die zu einem Serkom-Modul gehören. Das heißt, irgendwie auf die Pads kann ich mir dann in SPI-Bus beispielsweise irgendwie draufmuxen. Kommen wir zum nächsten Punkt, Stromversorgung. Irgendwie muss man sich überlegen, wie bekomme ich für diese CPU-Power, möchte ich die zum Beispiel über USB mitpowern, weil es ein USB-Gerät ist, kommt da ein externes Netzteil dran und wenn ja, braucht man auch irgendwelche Spannungsregler. Also eigentlich braucht man immer irgendwelche Spannungsregler, weil man wirklich den Sonderfall macht, wenn CPU, die über 5 Volt läuft, und möchte die einfach an USB dranhängen. Dann wird das schon funktionieren. Und es gibt ein paar Automotive-CPUs, die tatsächlich ab 12 Volt laufen. Aber das ist sehr speziell. Dann sollte man sich Gedanken machen, brauche ich mehrere Spannungsebenen überhaupt? Sehr häufig ist es so, dass also die eben gezeigten CPUs haben tatsächlich eine Kernspannung von 1,2 Volt. Man versorgt die aber mit 3,3 Volt. Die haben einfach einen internen Spannungsregler, um die Kernspannung direkt zu erzeugen. Man kann sich aber auch entscheiden, die Kernspannung selbst zu erzeugen und den Kernspannungsregler zu deaktivieren. Das lohnt sich dann zum Beispiel, falls ich noch irgendwelche anderen Dinge auch mit 1,2 Volt auf der Platine habe. Dann sollte man sich Gedanken machen, wie viel Strom brauche ich eigentlich insgesamt in der kompletten Schaltung. Da habe ich gleich noch eine Folie dazu. Und genug die Decoupling-Kondensatoren reinmachen. Habe ich gleich auch noch eine Folie zu. Im Prinzip heißt das, an jedem Pin von der CPU, der irgendwie versorgungsspannend ist, egal wie, gehört ein Kondensator dran. Manchmal zwei. Man kann auch ohne die überleben. Also für irgendwelche hackmäßigen Designs klappt das auch meistens ohne. Aber man betreibt die dann halt nicht unbedingt innerhalb der Spec. Und wenn es dann mal nicht klappt, ist halt der Verdacht schnell da, dass es irgendwie da dran liegt, dass das die Kabel nicht ordentlich ist. Gerade auch bei Input-Pins, die irgendwie für die PLL verantwortlich sind, da möchte man dann möglichst saubere Spannung dran haben und dann darauf achten, dass dort gutes Filtering dran ist. Dann die alte Frage, Switch- oder Dropout-Regler, welche Topologie des Spannungsreglers möchte man haben, ist im Prinzip heutzutage relativ Wurst. Die CPUs machen da keinen signifikanten Unterschied, also sie laufen auch mit ein bisschen Ripple auf der Versorgungsspannung auch noch gut. Ist im Allgemeinen kein Problem. Und dann ist es auch so, dass moderne Schaltregler teilweise weniger Ripple haben als so ein 7805 Spannungsbreit und diesen Linearregler. Da sollte man einfach dann auch entsprechend auf die Datenblätter gucken, um zu gucken, was man haben möchte. Aber im Allgemeinen ist die Antwort auf diese Frage, was man gerade zur Hand hat. Das hier eben angesprochene Folie zur Schematic Checklist, also das ist zum Beispiel im Hauptdatenblatt für diese Atmel CPU mit drin. Bei anderen Herstellern ist das häufig in der Application Note dabei, dass man so eine Schematic Checklist hat. Das sind dann wirklich irgendwie so 40 Seiten, die man der Reihe nach durchgehen kann, wo dann halt steht, hast du dran gedacht, folgenden Pin so zu verbinden? Hast du an jedem Pin diesen Decoupling? Und dann sind dann halt auch so Power Supply Schemes aufgezeichnet. Also steht ja hier oben drauf for Linear Mode Only. Es gibt halt entsprechend auch noch einen, wo dieser V-Switch-Pin auch noch bedient ist. Dann ist ein anderes Bild dafür. Aber was man dann irgendwie ganz hübsch sieht, ist, da steht Close to Device for Every Pin, also an jedem VDD-IO-Pin hier den Decoupling-Kondensator an dem Analog-Pin entsprechend auf. Hier ist dann noch eine Choke drin für die Analogspannung. Da kann man aber sich zum Beispiel auch überlegen, dort einfach einen anderen Spannungsregler hinzumachen. Wenn man irgendwelche interessanten Anforderungen an den Analogpart hat, kann das ruhig eine getrennte Voltschwelle sein. Oh, das Bild ist schön geworden. Wenn gerade was das Powering angeht, kann man meiner Meinung nach auch viel falsch machen. Daher irgendwie die Ansage, nicht das Rad neu erfinden, also einfach gucken, was haben andere Leute schon gemacht. Aber nicht blind kopieren, sondern bitte das Hirn dabei einschalten. Eine gute Quelle sind einfach die Evaluation Boards. Selbst wenn man das nicht besitzt, kann man sich ja trotzdem die Dokumentation zu jedem Evaluation Board runterladen und mal reingucken, wie haben die das denn eigentlich gelöst. Manchmal ist das relativ kompliziert, weil das Evaluation Board halt auch super viele Features hat und dann mit 4-5 Voltage Rails kommt. Aber manche sind auch relativ straightforward. Man kann im Prinzip einfach daraus abschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hat man das von einem als bekannt funktionierenden Design übernommen. Ich habe mal hier als Beispiel genommen auch noch, es gibt diesen jetzt Schleichwerbung von Texas Instruments, diese voll integrierten Schaltregler. Das ist quasi Chip on Board, das man dann quasi auf seiner Platine auflöten kann. Die kosten so 5-6 Dollar in die Richtung. Und das sind einfach komplett fertig integrierte Spannungsregler, die irgendwie jetzt zum Beispiel für so ein normales Mikrocontroller-Design 3,3 Volt machen. 1 Ampere, das reicht locker für eine CPU und für noch einen Haufen anderen Krams. Und hat halt einen Weitbereichseingang. Das heißt, ich könnte eine DC-Buchse dran machen, ich könnte das mit 5 Volt laufen lassen, mit einem 24-Volt-Netzteil, das würde alles gehen. Das ist relativ teuer, aber ihr müsst halt dann auch einfach bedenken, wie häufig baue ich diese Platine. Ist das ein Spaßprojekt, wo ich vielleicht 3-4 irgendwie für zu Hause zu verteilen mache? Oder baue ich 100 davon? Bei 100 kann man schon über den Preis nachdenken. Wenn ihr das Power-Budget ausrechnet, im Prinzip an alles denken, was irgendwie auf der Platine drauf ist. Man muss sich bei jedem Bauteil überlegen, verbraucht das in irgendeiner Art und Weise Strom. Und selbst ein Pull-Up-Resistor verbraucht Strom. Gerade wenn man in so ein super Low-Power-Design geht, also irgendwas mit Batterie betrieben, dann sollte man sich schon überlegen, ob ein Pull-Up-Resistor von 4 Kilo Ohm Sinn macht oder ob man da eher 400 Kilo Ohm hinmacht. Das macht, je nachdem, welche Batterie man hat und wie lange die Laufzeit sein soll, dann doch schon einen signifikanten Unterschied. Auch irgendwie sonstige Chips, die man da drauf hat. Häufig haben die irgendwie so einen Enable- oder Shutdown-Pin. Und dann kann man sich überlegen, dass ich den im Low-Power-Design dann auch verbinde, damit ich den Chip halt ausschalte, wenn ich ihn nicht brauche, um eine längere Batterielaufzeit zu haben. LEDs nicht zu unterschätzen, bei Stromverbrauch auch. Das kann bei Low Power sehr schnell super dominant werden. Also das ist irgendwie so eine LED mal 5 mA Verbrauch, aber die CPU, obwohl die mit 48 MHz läuft, 2. Die Peripheriemodule innerhalb der CPU verbrauchen auch potenziell viel Strom, wobei hauptsächlich die Taktgeber hier signifikant sind. Generell gilt, ein Modul, das nicht geklockt ist, verbraucht auch keinen Strom. Also das kann man im Prinzip dann alles über Software regeln, um entsprechend Strom zu sparen, wenn die Sachen nicht benutzt werden. Ja, bei der CPU ist das häufig so, dass da irgendwie so eine Angabe ist, so und so viel Mikroampere pro Megahertz. Das heißt, wenn man da sparen will, ist es wirklich wie bei einer modernen Desktop-CPU und einem Notebook dann einfach Takt runterdrehen. Das ist alles schon relativ signifikant an der Stelle. Und die CPUs, über die wir hier bisher reden, also irgendwelche ARM-Cortex, irgendwas, unterstützen auch eigentlich alle irgendwie so ein dynamisches Clocking, dass man während der Laufzeit den Takt umschaltet. Das ist auch direkt das nächste Thema, Taktquellen. Woher bekommt die CPU denn eigentlich so ihren Takt? Fast immer ist es so, dass man integrierte Oszillatoren heutzutage hat. Das heißt, die CPU ist ohne einen externen Takt direkt lauffähig. Und meistens haben die sogar mehrere. Also die ganzen ARM-Cortexe, die ich jetzt hier bisher vorgestellt habe, haben einen High-Speed und einen 32 kHz Oszillator eingebaut. Die sind nicht sonderlich akkurat. Das heißt, da steht zwar irgendwie dran, dass er mit 8 MHz läuft, aber das kann halt auch nur 8,2 sein. Das heißt, wirklich irgendwie Sekunden zählen oder so, damit ist eine relativ dumme Idee, zumindest auf Dauer. Aber das reicht locker für mal die ersten paar Sekunden der Laufzeit der CPU für alles andere zu konfigurieren. Und je nach Anwendung, falls ich keinen exakten Takt brauche, kann ich dann auch unter Umständen komplett auf einen externen Oszillator verzichten. Ansonsten ist es so, dass man im Allgemeinen irgendwie immer ein External Crystal anschließen kann. Und in der CPU ist quasi die Treiberschaltung dafür implementiert, um den Quarz anschwingen zu lassen. Oder alternativ einen integrierten Oszillator, der halt irgendwie direkt ein Rechtecksignal ausgibt, kann man auch anschließen. Und dann muss man sich Gedanken machen, so externe Takte sind meistens im Bereich von bis 10 MHz, 12 MHz, 16 ist ganz typisch, aber man möchte ja, dass die CPU vielleicht noch mit 96 MHz läuft. Und dafür braucht man dann so eine PLL, das ist eine Frequenzmultiplikationseinheit, die auch in so CPUs eingebaut ist. Das heißt, man muss die nur entsprechend konfigurieren. Und dann gibt es noch einen interessanten Punkt, wenn man ein Gerät baut, das einen USB-Anschluss hat, also ein USB-Device ist wohlgemerkt, nicht ein USB-Host. So ein USB-Host sendet jede Millisekunde so ein Interrupt drüber. Und das ist relativ akkurat. Das heißt, ich kann dieses Signal nutzen, um meinen RC-Oszillator, also den eingebauten in der CPU, der halt nicht sonderlich gut ist, nochmal zu tunen in der PLL. Das nennt sich dann meistens so USB Clock Recovery Mode und das unterstützen auch fast alle modernen CPUs auf irgendeine Art und Weise. Funktioniert natürlich nicht, wenn man USB-Host sein möchte. Also wenn man zum Beispiel möchte, dass man so einen USB-Flash-Drive einstecken kann, dann ist das eigentlich andersrum. Dann braucht man den absolut exakten Takt, damit das ganze Ding funktioniert. Dann ist die Frage, möchte ich mehrere Clocks haben? Antwort ist häufig ja. Dass man zum Beispiel sagen kann, ja, ich habe irgendwie so einen externen Quarz, aber der verbrät halt potenziell mal 1,5 Milliampere. Und wenn ich mich dann mal schlafen legen möchte, möchte ich den halt einfach ausschalten. Aber irgendeine Taktquelle brauche ich dann auch noch. Relativ typisch ist, dass man halt irgendwie so einen 32 kHz Uhrenquarz die ganze Zeit laufen hat. Und wenn die gut eingestellt sind, dann verbrauchen die auch nicht viel Strom. Das wäre dann zum Beispiel dieses Beispiel Slow Clock. Also man hat quasi immer eine Clock, die irgendwie immer läuft. Die ist dann zum Beispiel in der Lage, die CPU aufzuwecken über einen Interrupt. Sei das jetzt über einen Timer oder über einen Portpin, bei dem ich mit einem Taster drückt. Also quasi um diesen Tastendruck zu erkennen, braucht man im Allgemeinen eine Clock. Es gibt CPUs, die können das ohne, die können das asynchron, aber typischerweise muss man die Portpins, also das Portpin-Modul, muss man clocken. Oder man möchte zum Beispiel nur Always-On-Clock haben, schlicht und ergreifend für einen Kalender, weil man die Uhrzeit haben möchte. Oder man hat irgendwie eine Peripherie, die permanent läuft, auch im Schlaf. Das geht, es gibt sogenannte Sleepwalking-Peripherals. die quasi während die eigentliche CPU schläft, trotzdem irgendwie Daten transferieren über DMA. Und da möchte ich mal so eine Always-On-Clock haben und die ist dann häufig auch nicht so schnell wie die Main-Clock. Dann läuft man aber in das Problem rein, dass man asynchrone Clocks hat. Also ich habe unter Umständen die CPU läuft mit 96 MHz, aber mein SPI-Modul läuft nur mit 8 MHz, weil das quasi immer mit 8 MHz geklockt ist, egal was die CPU tut. Dann habe ich quasi zwei asynchrone Clock-Domains innerhalb der CPU drin, was dazu führt, dass man die synchronisieren muss. Dazu sind Synchronizer in der CPU an den Bussen eingebaut.
Wo waren wir? Genau, Synchronisation. Braucht man teilweise Synchronisation. Das ist in der Software teilweise aufwendig und braucht halt auch einfach ein paar Clock-Cycles. Also potenziell halt irgendwie 4-5 Clock-Cycles von der langsamen Clock. Und wenn die CPU dann halt irgendwie mal Faktor 100 schneller läuft, dann ist das schon echt nervig. Dann so Fallstricke, die man beim Clocking häufig hat. Es gibt dieses Startup-Time, das heißt so ein bisschen Oszillator läuft, also ein Quarz, hauptsächlich nicht. Oszillatoren haben das auch, kann man im Datenblatt nachlesen. Aber wenn ich so ein Quarz an eine CPU anklemme, der braucht halt unter Umständen mal 100 Full Swings, bevor der wirklich stabil läuft. Die CPU hat dann häufig auch ein Bit und sagt, ja, jetzt ist der Takt gut. Der Punkt ist, 100 Full Swings sind bei einem 8 MHz Quarz nichts. Das sind Mikrosekunden. Bei einem 32 kHz Quarz ist das unter Umständen schon echt viel. Auch was der User merken könnte. Je nachdem, wie genau man das designt, braucht so eine 32 kHz Clock, bis die full stable ist, eine halbe Sekunde. Das ist echt viel. Also wenn man Power andrückt an dem Gerät und da passiert erstmal eine halbe Sekunde lang nichts. Sehr unschön. Dann PLL Input Frequency. So eine PLL kann ja Frequenzen hochmultiplizieren, aber man kann dann nicht beliebig hohe Frequenzen reinpacken. Häufig ist das so, dass sie einen sehr, sehr geringen Bereich hat von Eingangsfrequenzen, die akzeptiert. Also so typischerweise irgendwie 2-4 MHz. Das heißt, man muss sich dann überlegen, welchen externen Quarz packe ich da dran. Also wenn ich jetzt angenommen, ich hätte jetzt diese 2-4 MHz und packe einen externen 16 MHz Quarz dran, dann kann ich den auf 2 oder auf 4 MHz runterteilen, aber nicht irgendwie auf 3. Also in dezimal geteilt. Und dann macht es unter Umständen halt irgendwie Sinn, mal halt einen 12 MHz Quarz oder sowas dahin zu machen. Da sollte man dann auch aufpassen. Und dann hat man halt potenziell Peripherien, die halt eine exakte Clock mit einer exakten Frequenz brauchen, damit das gut funktioniert. Also USB hatten wir eben schon. Also typisches USB 2.0 Full Speed braucht diese 48 MHz. Low Speed außerdem auch, weil das Modul in der CPU, das sich darum kümmert, halt einfach darauf ausgelegt ist, immer mit 48 MHz zu laufen, egal wie schnell jetzt der eigentliche USB-Bus ist. Ist ja ein Vielfaches davon, der Low Speed auch. Und anderes typisches Ding sind serielle Schnittstellen. Wenn ich dann irgendwie so mit 11.520 Baud eine Schnittstelle haben will, dann muss ich halt auch irgendwie eine Clock haben, aus der ich dann die Basis-Clock für diesen seriellen Port, also für diese Baudrate irgendwie ausrechnen kann. Meistens auch mit einem Integer-Divider, weil man einfach Clock-Divider hat in der CPU. Und dann passiert das teilweise auch mal, dass Leute halt irgendwie ganz krumme Taktraten an der CPU wählen, damit man halt einfach mit einem Integer-Teiler exakt auf die UART-Baudrate kommt. Die UART-Baudraten sind halt häufig auch, da kann man ein paar Prozent Fehler drin haben, das funktioniert immer noch ganz gut. Sollte man halt auch einfach im Vorfeld durchrechnen, was geht mit den gewählten Frequenzen. Nächster grober Punkt ist, die Peripheral-Module, die in so einer CPU drin sind, gucken wir uns ein paar davon oder denken mal über ein paar drüber nach. So das Typische, was jeder irgendwie mitarbeitet, sind die I/O-Pins, also GPIOs, dass man einfach so einen Pin auf 1 oder 0 schalten kann. Dann ganz viele verschiedene serielle Schnittstellen. da ist es halt, also haben zum Beispiel, ja, den UART, den wir eben erwähnt haben. Bei SPI gibt es häufig mittlerweile sogenannte QSPI-Module, also Quad-SPI. Das ist gedacht für so Flash-Chips anzuschließen. Da hat man quasi dann vier Datenleitungen auf einmal. Das heißt immer noch Serial, obwohl es vier parallele Leitungen sind. Ist ein bisschen kaputt, aber heißt halt so, I2C und I2S ist elektrisch relativ ähnlich. I2S halt für irgendwelche Soundchips, also irgendwie Audio-Codecs. I2C gibt, glaube ich, alles auf der Welt mittlerweile irgendwie mit I2C-Schnittstelle, was Chips angeht. Und dann Linbus, das ist eher so ein untypischer Bus, den man beispielsweise auch im Automotive teilweise hat. Da ist es so, dass die CPUs im Allgemeinen alles davon mehr oder weniger unterstützen. Muss man dann mal im Detail nachgucken, ob irgendwie ein gewisser Betriebsmodus halt vorhanden ist in der CPU, wenn man den dann entsprechend auch braucht. Aber gerade die Basics, I2C und SPI findet man überall. Und man möchte eigentlich auch, wenn man solche Chips benutzt, dann die Peripheriemodule dazu benutzen und nicht irgendwie so eine Bitbank-Implementation mit GPIOs machen, weil die Module häufig schon Komfort-Features haben, wie zum Beispiel automatische Frame-Generierung für einen Chip-Select-Pin, Start-Stop-Generierung. DMA ist einfach ein super tolles Feature, wenn man mal irgendwie über SPI ein Megabyte rausschieben muss. Dann sagt man einfach, kopier's raus. Und irgendwann sagt die CPU einem dann, ja, ist jetzt fertig. Daher bei so einem Design darauf achten, wenn man entsprechende Peripherie anschließt, dass die auch an die Module dran passt. Dann gibt es Digital-Analog- und Analog-Digital-Konverter an so einer CPU dran. Beziehungsweise fast alle bieten sowas mittlerweile. Die DACs sind nicht überall vertreten, aber irgendwelche Analog-Input-Pins hat man eigentlich fast überall. Da dann ein bisschen drauf achten, wie schnell kann ich da überhaupt samplen. Typischer Anfängerfehler, den man dort an der Stelle macht, ist, wenn man irgendwie über einen Spannungsteiler misst, dass da gar nicht genug Strom nachfließen kann. Weil so ein Analog-Digital-Konverter hat meistens intern einen Eingangskondensator, der geladen wird, ein sogenannter Sample-in-Hold-Kondensator. Das heißt, da wird quasi das Spannungsniveau, das gerade an dem Pin anliegt, in den Kondensator kopiert. Das heißt aber auch, dass da Ladung rüberfließt. Und wenn man dann zu hochohmig angeschlossen ist, kann da gar nicht genug Ladung nachfließen und man misst eigentlich gar nicht mehr das Signal, das man eigentlich will. Das steht dann halt auch im Datenblatt drin, wie groß dieser Sample-in-Hold-Kondensator ist. Und die Sample-Zeit, Hold-Zeit und solche Geschichten, die kann man dann halt alle in Software üblicherweise einstellen. Dann gibt es öfter auch noch sogenannte Analog-Komparatur. Machen genau das, was sie heißen. Also im Prinzip, man programmiert die auf ein gewisses Spannungsniveau und wenn das über- oder unterschritten wird, generieren die einen Interrupt. Genau, bei DACs gibt es das ähnliche Problem wie bei Analog-Digital-Konvertern auch. Die liefern normalerweise nicht besonders viel Strom. Das heißt, das ist quasi nur ein Spannungsreferenzsignal. Das heißt, wenn man sowas nutzen möchte, braucht man meistens noch irgendwie einen Operationsverstärker, den man direkt an den DAC-Ausgang des Mikrocontrollers anschließt, der das Signal entsprechend verstärkt. Wenn man das nur irgendwie als Referenz für was anderes benutzen will, also man möchte zum Beispiel aus dem DAC eine Spannungsreferenz für irgendwie einen anderen größeren Analog-Digital-Konverter, den man auf dem Board hat, generieren, dann braucht man nicht zwingend diesen Operationsverstärker. Aber dann sollte man sich darüber Gedanken machen, dass diese DACs häufig auch getaktet sind. Das heißt, die haben eine gewisse Restwelligkeit. Das heißt, man mag auf dem Board irgendwelche Filter vorsehen dafür. Also analoge Filter. So ein RC-Filter ist in den meisten Fällen dann irgendwie ausreichend. Man sollte sich dann nur mal ausrechnen, bis wo ist die Grenzfrequenz von dem RC-Filter, funktioniert der für die Anwendung überhaupt erst. Dann haben wir Timer und Counter. Kann man sich vielleicht daran erinnern, ich hatte ganz am Anfang mal so ein Schaubild gehabt, hier in den Folien auch drin, wie so ein Timer-Modul intern aufgebaut ist. Die typische Anwendung, wo die meisten Leute das herkennen werden, ist PWM, um eine Pulsweitenmodulation zu erzeugen. die sind typischerweise heute viel komplizierter aufgebaut, als dass man da nur eine einfache PWM damit erzeugen kann. Also es gibt dann halt mehrere, man kann die halt hoch und runter zählen lassen, man kann die auf Interrupts die Zählrichtung ändern oder nicht immer den vollen Bereich zählen. Und da kann man schon sehr interessante Signale draus generieren. Also man kann so einen Timer halt auch relativ, also falls man keinen DAC hat, kann man so einen Timer, wenn man den clever benutzt, durchaus auch als DAC benutzen an der Stelle.
Und als ADC
zusammen zum Beispiel mit dem Analogkomparator oder sowas geht auch, kann man viel mitmachen. Häufige Anwendung von sowas ist halt auch einfach Zeit zählen. Also wenn man irgendwie ein Eingangssignal hat und möchte quasi das zeitlich samplen, dann kann man das quasi auch an einen Pin anschließen, der an so einen Counter dranhängt. Und der Counter zählt dann quasi, bis eine Flanke an das Signal kommt. Und dann kann ich einfach den Counterwert auslesen und der Wert, der dort drin steht, entspricht im Prinzip der Zeitdauer zwischen zwei Flanken, die ich an diesem Pin gesehen habe. Also wenn man zum Beispiel ein PWM-Signal digitalisieren möchte, eignen sich die ganz gut dafür. Dann gibt es noch so ein paar Exoten. CAN und Ethernet sind einfach im Prinzip auch digitale Busse. CTMU steht für Charge Time Measurement Unit. Findet man heutzutage auch relativ häufig in irgendwelchen CPUs direkt drin. Das kann man benutzen, um solche Taster zu realisieren, die man nicht physikalisch berühren muss, sondern nur mit dem Finger in die Nähe kommen muss. Die grobe Idee da hinten dran ist, dass man auf die Platine ein großes Kupferpad strukturiert, dieses Kupferpad an einen Pin von dieser CTMU dranhängt. Dieses Kupferpad bildet quasi einen Kondensator und hat damit quasi eine Zeitkonstante, wenn man den lädt und entlädt. Und wenn ich den Finger in die Nähe bringe, ändere ich diese Zeitkonstante. Und häufig ist das so, dass quasi in dieser CTMU-Peripherie quasi schon alles fix und fertig drin eingebaut ist, für quasi solche Touch-Events erkennen zu können. Genau, dann habe ich eine Folie gemacht zu, was hat so eine CPU eigentlich an Features, über die man wissen sollte, dass es die gibt. Ganz oben steht der Interrupt-Controller, liest man häufig als NVIC, Nested Vector Interrupt-Controller. Die haben dann verschiedene Prioritätslevel, also ich kann dafür sorgen, dass verschiedene Peripherie-Elemente verschieden priorisiert werden. Das heißt, ich sage zum Beispiel, USB-Kommunikation ist super wichtig, die darf auf keinen Fall unterbrochen werden, also mache ich die USB-Interrupts auf Priorität 0 und zum Beispiel das Lesen von einem Taster, was ich vielleicht auch über einen Interrupt mache, mache ich dann auf Priorität 20 unten drunter, damit die sich nicht gegenseitig unterbrechen. Und der Interrupt-Controller sorgt halt schlicht und ergreifend komplett für mich dazu, dass die Interrupt-Routinen in der entsprechenden Reihenfolge automatisch korrekt angesprungen werden. Und vor allem halt nicht niederpriorisierte Interrupts die höher priorisierten unterbrechen. Typischerweise ist das so, dass jede Peripherie einen oder sogar mehrere Interrupts in den Interrupt-Controller rein hat. Also spricht man heutzutage schon locker mal von 60 Interrupts oder so, die in den Controller reingehen. Dann gibt es diverse Debugging-Interfaces, die auf so einer CPU heutzutage drauf sind. Da gibt es, glaube ich, gleich noch mal eine extra Folie dazu. Dann Memory Map, die gibt es auch im Datenblatt. Es ist so, dass ROM, RAM und Flash im Allgemeinen im gemeinsamen Adressbase liegen bei der ARM-Architektur. Und irgendwo steht dann halt auch, wo beginnt denn eigentlich welcher Speicherbereich. Wenn man so ein QSPI-Modul drin hat und dort einen externen Flash anschließt, ist es sogar möglich, den externen Flash in den Hauptspeicher direkt einzublenden, transparent. Das unterstützen auch einige CPUs heutzutage. Das heißt, einfach lesen und schreiben darauf ist wie ein ganz normaler Speicherzugriff. Wobei man sich dann schon Gedanken um die Geschwindigkeit dabei machen muss. Beliebig schnell schreiben geht dann nicht. Was mich auch dazu bringt, die haben einen Flash-Controller, normalerweise die CPUs für den internen Flash, mit dem ich dann entsprechend Flash-Bereiche schreiben und löschen kann. Also quasi von meinem Speicher, auf dem auch das Programm liegt, das ich gerade ausführe. Das nutzt man für Bootloader, also die Möglichkeit, Firmware abzudaten, ohne irgendwie ein dediziertes Programming-Interface zu haben. Das übliche Vorgehen ist dann so, dass der Bootloader beispielsweise am Anfang vom Speicher liegt und nicht überschrieben wird und das eigentliche Applikationsprogramm dann im Speicher hinten dran. Und das kann man dann quasi über die Funktion des Flash-Controllers dann überschreiben. DMA habe ich eben schon erwähnt, also Direct Memory Access. Fast alle Peripherien unterstützen in irgendeiner Art und Weise die Verbindung mit dem DMA-Controller. Das lohnt sich dann so ab Transfers von ein paar Bytes im Prinzip schon, dass man einfach sagt, diesen Speicherbereich bitte jetzt auf das I2C-Gerät Folgendes schreiben. Bei I2C ist zum Beispiel das Beispiel, I2C ist normalerweise relativ lahm. Also im Bereich irgendwie von 100 kHz ist die Standard-Bustakt. Es gibt zwar auch schnell einen I2C-Mode, aber nicht alle Geräte unterstützen das. Und wenn ich da wirklich warte, bis irgendwie ein Byte bei 100 kHz rausgeschrieben ist, da kann die CPU in der Zwischenzeit viele, viele andere Befehle ausführen. Und dann bietet sich das schon an, das irgendwie im Hintergrund zu machen. Manchmal ist es auch so, dass das, wenn wir jetzt bei I2C bleiben, dass das I2C-Peripherie-Modul einen sogenannten Shadow-RAM hat. Das heißt, ich kann mehrmals Bytes in das Datenregister reinschreiben und das hat quasi intern so eine Art FIFO und kümmert sich automatisch darum, dass die hinterher der Reihe nach wieder rausgeschoben werden. Das gibt es auch. Je nachdem, wie groß der Transfer ist, den man machen möchte und wie groß das Shadow-Register ist, bietet sich das dann entsprechend an. Genau, ein letzter Punkt hier ist der Watchdog. Den nutzt man dazu, um festzustellen, ob sich das Anwendungsprogramm unter Umständen aufgehangen hat, das auf der CPU läuft. Man versorgt den Watchdog einfach mit einer Clock. Das ist ganz blöd gesagt einfach ein Counter, der hochzählt. Und sobald er seinen Maximalwert erreicht hat, springt er in den Reset-Vektor der CPU und resettet quasi das Programm. Und um das zu verhindern, muss man quasi regelmäßig diesen Watchdog clearen. Und das macht man dann irgendwie in seinem Programm. Und wenn das Programm nicht mehr an die Stelle kommt, um den Watchdog zu clearen, weil es sich aufgehangen hat irgendwo an irgendeiner Stelle, dann triggert der und sorgt dafür, dass irgendwie das Ding nochmal von vorne losläuft. Debugging, haben wir eben schon grob erwähnt. Meistens unterstützen die CPUs das JTAG oder das SVD-Interface, um einen Debugger anzuschließen. Das heißt, ich kann mit dem entsprechenden Interface die CPU mit meinem Computer verbinden, auf dem ich das Ding programmiere und quasi zur Laufzeit das Programm debuggen. Also wirklich Single-Step-Instructions machen, mir Speicherinhalte angucken. Also im Prinzip so, wie man das aus einer Entwicklungsumgebung halt heraus kennt. Dann haben einige CPUs so einen sogenannten Microtrace-Buffer. Der speichert quasi jedes Mal, wenn die CPU springt. Das heißt, wenn der Programm-Counter sich nicht linear plus 1 bewegt, speichern die das Ziel des Sprungs irgendwo im RAM. Und man kann sich den dann später zu einem späteren Zeitpunkt anschauen und halt sehen, wie war jetzt eigentlich wirklich der Execution-Flow von dem Programm. Kann man konfigurieren. Also die Frage war, speichert der Microtrace-Buffer Ziel oder Herkunft? Und die Antwort ist, das ist konfigurierbar. Standardmäßig speichert er sogar Ziel und Herkunft von einem Sprung. Unter Umständen brauche ich nur eins und konfiguriere das dann weg, weil RAM knapp ist. Dann gibt es das ArmTrace-Feature. Hier ist ein Beispiel, wie sowas aussehen kann. Das ist quasi auch ein CPU-eingebautes Feature, das quasi Informationen über einen Programmablauf, zum Beispiel über ein UART, rausgibt, ohne dass ich als Nutzer da irgendwie interagieren muss. Also es kommt quasi ein permanenter Datenstrom raus und mit dem passenden Decoder kann ich dann halt sehen, was hat die CPU jetzt hier gerade gemacht. Da muss entsprechend dann die Datenrate von dem UART hoch genug sein, wenn ich wirklich alles mitbekommen möchte. Kann man konfigurieren, was dieser Trace-Block alles im Prinzip observieren, encodieren und rausschicken soll. Genau. Und das ist relativ kompliziert zu konfigurieren, was man aber auch machen kann, wenn man irgendwie so einen UART-Pin gerade mal übrig hat, dann einfach mit printf auf den UART-Pin irgendwelche Dinge rausschreiben. Ganz klassische Methode. Und gucken, was gerade im Programmablauf passiert. Okay, letzter Punkt. Wie sieht es eigentlich so mit Security von so Embedded-Dingen aus? Gibt es da irgendwie eine MMU, mit dem man dann verschiedene Threads haben kann und so ein Krams? Die Antwort ist im Allgemeinen nein, zumindest bei Cortex-M-CPUs nicht. Ist es kein Standard-Feature. Prinzipiell kann man die mit implementieren, aber die meisten bringen keine mit. Häufig gibt es aber so eine sogenannte Memory Protection Unit. Da kann man dann irgendwelche Speicherbereiche konfigurieren, die zum Beispiel nicht geschrieben werden dürfen oder aus denen man keinen Code ausführen darf. Standardmäßig sind die CPUs so und so eingerichtet, dass Code nur aus Flash ausgeführt wird. Das heißt, man kann keine Instructions aus RAM ausführen. Das muss man der CPU erst freischalten. Dann gibt es teilweise ganz wirre oder sinnvolle Features, also ein Random Number Generator ist häufig irgendwie auf der CPU, auf dem Die mit drauf, die auch zumindest laut Hersteller gute Zufallszahlen liefern. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert. AES-Blöcke hat man häufig mittlerweile auf ein bisschen, also auf größeren CPUs sind die auch mit drauf, dass man einfach per DMA sagen kann, hier folgende Blöcke mal irgendwie AES verschlüsseln, ohne dass ich das auf der CPU machen muss. Die Atmel-CPUs kommen mittlerweile alle mit einem Integrity-Monitor. Das ist quasi eine Peripherie, die auch vollen Zugriff aufs RAM hat. Und die kann Checksummen berechnen, also SHA-1 und SHA-2 Checksummen. Und man kann die konfigurieren und sagen, ja, dieser RAM-Bereich sollte folgende SHA-Prüfsumme haben. Wenn nicht, springen in den Reset-Vektor. Mir persönlich ist die konkrete Anwendung dafür unklar, weil man genau sowas nutzen will. Genau, Execute und ROM-RAM haben wir schon erwähnt. Und dann gibt es häufig auch noch die Möglichkeit, den Flash zu sperren, in der Hinsicht, dass man den nicht mehr schreiben kann. Und man kann ihn auch über das Debug-Interface nicht mehr lesen. Also es ist quasi so ein Obfuscation-Feature. Wenn ich irgendwie, angenommen, ich möchte mein Produkt irgendwie ausliefern und möchte nicht, dass die Kunden anfangen, meinen Code zu reversen, dann setze ich dieses Bit. Und dann ist es halt nicht möglich, das den Flash-Speicher auszulesen. Hat es in der Vergangenheit schon oft gezeigt, dass das gar nicht so stark ist und mit entsprechend cleveren Methoden kann man dann trotzdem den Flash-Inhalt auslesen. Sollte man sich nicht zwingend drauf verlassen, gerade wenn man private Keys irgendwie in den Flash-Speicher von der CPU reinpackt. Nicht unbedingt die beste Idee. Ja, ich glaube, das war's. Soweit. Gibt's Fragen?
Zur Spannungsversorgung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass selbst in der, diese Checkliste keine Überspannungsschutz drin ist. Hast du mal die Datenbälle so weit gespült, um zu wissen, wie viel, ob die Überspannungsschutz haben?
Also die Frage war, wie schaut das mit Überspannungsschutz bei Supply Voltages aus? Ich persönlich habe noch in keiner Application Note oder Example oder auch auf Evaluation Boards irgendwie gearteten Überspannungsschutz in der eigentlichen Versorgungsspannung der CPU gesehen. Was man häufiger sieht, ist irgendeine Art Überspannungsschutz bei der Eingangsspannung. Also wenn ich quasi irgendwie einen 12-Volt-Eingang habe, dann ist dort zum Beispiel eine TVS-Diode drin, aber in der 3,3 Volt oder 1,2 Volt-Rail noch nie.
Das, worauf ich hinaus will, ist, wenn man ungeregelt seine CPU versorgt, ist die Leitung dazu immer induktiv. Dahinter hast du einen Kondensator und hat eingeschaltete Spannung plus Induktivität. Kondensator heißt doppelte Ausgangsspannung. Und da kann so eine 3,8 Volt Absolute Maximum Rating mit 3,3 Volt eingseitig schon wahrscheinlich drüber gehen.
Ja, ist auch so, dass, das habe ich jetzt nicht gezeigt, gerade wenn man mehrere Supply-Pins hat, gibt es ein sogenanntes Ramp-Up-Schema. Das heißt, da steht zum Beispiel drin, die 1,2 Volt PLL-Spannung darf nicht anliegen, bevor die 3,3 Volt VIO auf ein gewisses Level angestiegen ist. Also es gibt quasi so ein Power-Up-Ramp-Up-Schema. Im Allgemeinen löst man das schlicht und ergreifend dadurch, dass man an die entsprechenden Rails entsprechend viel Kondensatoren hängt, um die langsam zu machen. Und zwar genau so langsam, damit das dem Schema entspricht. Und das ist dann in diesen Application Notes entsprechend auch beschrieben. Haben wir noch eine Frage?
Ja, hat auch ein bisschen mit Power zu tun. Und zwar bei vielen Chips sieht man, dass die irgendwie 30 Ground Pins haben. Warum nimmt man das nicht intern alles auf einen und hat nur einen Ground-Pin? Also abgesehen davon, dass man natürlich, wenn du verschiedene Supply-Voltages hast, willst du da wahrscheinlich auch in der Nähe einen Ground-Pin haben, um dann die Coupling-Capacitor aufzusetzen. Aber ist das schon der einzige Grund oder gibt es da was?
Also die Frage ist, warum gibt es so viele Ground-Pins an der CPU? Eine Antwort darauf ist, dass man im Prinzip, wenn Strom fließt immer im Kreis und man möchte, dass der Strom, der hinfließt, ungefähr lokal auch dort ist, wo der Strom ist, der zurückfließt. Das möchte man aus EMV-Gesichtspunkten haben. Deswegen heißt es auch häufig, dass wenn man irgendwie Highspeed-Signalleitungen legt, dass die immer über einem Ground-Layer liegen sollen. Und dann ist es natürlich hilfreich, auch viele Ground-Pins an der CPU zu haben, um das zu gewährleisten. Und dann ist es schlicht und ergreifend auch eine Sache der Strombelastbarkeit, also des Stroms, der in die CPU reingeht. Über die Ground-Pins fließt ja auch Strom. Und noch einen Punkt hatte ich, den habe ich aber vergessen. Induktivität der Bonddrähte. Das ist eine Frage.
Ja, Kondensatoren an der Versorgungsspannung. Welche nehme ich, wieso oder einfach schauen, dann rausziehen, bis es passt?
Die Frage ist, welche Kondensatoren nimmt man da an die Versorgungsspannung dran? Die Antwort Nummer 1 ist 100 Nanofarad X7R. Die sind mittlerweile ein bisschen teuer geworden, das heißt, man kann dann auch mal einfach 110 oder 90 hinmachen, das macht keinen großen Unterschied. Für den Fall, dass, also es steht normalerweise schlicht und ergreifend in der Application Note drin und wenn man sich da dran hält, ist das nie eine schlechte Idee, das so zu machen. Nachmessen kann man da so und so relativ wenig an der Stelle, weil das im Prinzip hauptsächlich um Transienten geht an der Stelle und wenn die Kondensatoren gut dimensioniert sind, siehst du sie schlicht und ergreifend nicht. Und das sind auch Signale, die ein bisschen schwer mit dem OSCI dann auch darzustellen sind, weil in die Signalleitung vom OSCI koppelt ja auch schnell und gerne mal was ein und ich denke nicht, dass man das gescheit rausmessen kann mit Standard-Equipment. Also im Prinzip ich designe das immer nach Datenblatt im Prinzip und wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich einfach noch ein bisschen mehr dran. Sonst noch Fragen? Keine Fragen, soweit ich sehe. Dann vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Das war's.